Unterschreibe hier mit deinem Blut, sagte der Mann. Was ich wirklich von dir will, ist eine kleine Geste des guten Willens, die Familie des Reverends. Zeig ihnen, dass du mehr bist. Erhebe deine Hand gegen sie. Elisabeth nahm die Klatte. Sie nahm ein kleines Messer und ritzte ihr Handgelenk. Ein Tropfen Blut fiel auf die Seite, breitete sich aus wie eine Blume, wie eine Rose, die auf Pergament wächst. Doch dann stockte sie. Sie sah das Gesicht der kleinen Sarah vor sich, die ihr neulich eine Wildblume gepflückt hatte. Sie sah die Frau des Reverends, die ihr manchmal ein zusätzliches Stück Brot zuschob. »Nein«, flüsterte Elisabeth, »nein, ich kann nicht.« Der Mann im schwarzen Samt verlor sein Lächeln augenblicklich. Seine Augen waren nicht mehr kupferfarben, sondern völlig schwarz. »Du kannst nicht oder du willst nicht?« »Beides.« »Dann«, sagte der Teufel, und seine Stimme wurde kalt wie Eis, »wirst du mir auf andere Weise dienen.« Die Struktur des Paktes ist hier entscheidend. Hermann vollzog den Pakt. Elisabeth verweigerte ihn. Doch beide erlebten die Konsequenzen. Hermann schrieb das Buch und wurde eingemauert. Elisabeth verweigerte die Unterschrift und wurde besessen. Die Logik ist paradox, doch sie offenbart etwas Fundamentales über die Natur des Teuflischen. Der Teufel bestraft nicht nur die Sünde, sondern auch die Verweigerung der Sünde. Er duldet keine Neutralität. Entweder man dient ihm freiwillig oder man wird gezwungen, ihm unfreiwillig zu dienen. Und seit jenem Tag in der Scheune gehörte Elisabeths Körper nicht mehr ihr. Die Anfälle begannen, die Stimme, die Krämpfe. Ihr Körper machte sich von selbst ans Werk, ihre Hand gegen die Familie des Pfarrers zu erheben. Als alle beim Essen saßen, hatte sie gespürt, wie die Kontrolle schwand. Ihre Finger streckten sich ohne ihren Willen, griffen nach dem Messer auf dem Tisch. Sie stand auf, ging zielstrebig, aber mit einem finsteren Schleichen auf Sarah zu. Dann hielt sie inne. Ein letztes Flackern menschlichen Widerstands. Ihre Hand zitterte. Das Messer fiel schließlich zu Boden. Sie weigerte sich. Und genau das, so sage ich, ist Grund genug, ihr zu vergeben oder sie wenigstens anzuhören. Denn sie hätte töten können und sie tat es nicht. Sie hätte unterschreiben können und sie tat es nicht. Im letzten Moment, in jener Lücke zwischen Willen und Handlung, fand sie etwas. Nennen wir es Freiheit, nennen wir es Gnade, nennen wir es menschlichen Widerstand. Zweimal verweigerte sie sich, einmal in der Scheune, als sie die Unterschrift nicht vollendete, und einmal im Haus des Reverends, als sie das Messer fallen ließ. Zweimal sagte sie Nein, wo andere Ja gesagt hätten. Reverend Samuel Willard dokumentierte die Ereignisse akribisch in einem Journal, das heute in den Archiven von Harvard ruht. Ich habe es selbst gesehen, die vergilbten Seiten, die sorgfältige Handschrift, die Marginalien, in denen er mit sich selbst debattiert. Er zog Ärzte und Gelehrte zu Rate. Sie maßen Elisabeths Puls, untersuchten ihre Augen, betrachteten ihre Zunge. Sie suchten nach natürlichen Ursachen, Hysterie, jede praktische Diagnose für alles, was Frauen taten und Männer nicht verstanden. Epilepsie, eine Entzündung des Gehirns. Erst nachdem er alle wissenschaftlichen Erklärungen ausgeschöpft hatte, und hier zeigt sich Willards intellektuelle Redlichkeit, schrieb er ihren Zustand einer dämonischen Besessenheit zu. Er war kein Fanatiker. Er war ein Mann der Wissenschaft, soweit das im Jahr 1671 möglich war. Seine Methode war empirisch, Beobachtung, Dokumentation, Ausschlussverfahren. Erst wenn alle natürlichen Erklärungen versagen, darf man auf Übernatürliche zurückgreifen. Das ist gute Theologie und gute Wissenschaft zugleich. Und Elisabeth trat als Zeugin ihrer selbst auf. In der Kirche von Groton, vor versammelter Gemeinde, stand sie auf. Ihre Stimme war heiser von den Schreien der vergangenen Wochen. Sie gestand. Der Satan kam zu mir. Er zeigte mir ein Buch. Darin standen Namen. So viele Namen. Er wollte, dass ich unterschreibe. Er wollte, dass ich die Familie des Reverends töte. Aber ich konnte es nicht. Ich wollte es nicht. Und deshalb, hier brach ihre Stimme. Deshalb bestraft er mich. Mein Körper gehört nicht mehr mir. Die Gemeinde raunte. Einige Frauen bekreuzigten sich. jenes uralte Apotropäum, das Zeichen des Kreuzes, das den Teufel abwehren soll, obwohl man sich fragen muss, warum ein einfaches Handzeichen Macht über den Fürsten der Finsternis haben sollte. Doch Symbole wirken nicht durch ihre inhärente Macht, sondern durch den Glauben, den man in sie investiert. Ein Mann rief, »Sie ist eine Hexe! Hängt sie!« In Neuengland hängte man Hexen, man verbrannte sie nicht. Eine regionale Variante der Hinrichtungsmethoden, die mehr über juristische Traditionen aussagt als über die Natur der Hexerei. Doch Reverend Willard erhob die Hand. »Nein, sie hat dem Teufel widerstanden. Das ist kein Zeichen der Verdammnis, sondern der Gnade. Wir werden für sie beten.« Sie beteten, wochenlang. Und langsam, ob durch Gebet oder durch Zeit oder durch jene mysteriöse Kraft, die wir Remission nennen, ließen die Anfälle nach. Elisabeth schrie nicht mehr. Ihr Körper hörte auf, sich zu verkrümmen. Die fremde Stimme verstummte. War sie geheilt? Oder hatte der Teufel sie einfach aufgegeben, weil sie ihm nichts mehr bieten konnte? Der Reverend jedoch wusste, sie konnte nicht bleiben. Die Gemeinde würde nie aufhören, sie als verflucht zu betrachten. Und er konnte nicht riskieren, dass der Teufel zurückkehrte und sein Vorhaben beim nächsten Mal gelang. Also gab er ihr ein Empfehlungsschreiben, 3 Silbermünzen und einen Laib Brot. Genug, um ein neues Leben zu beginnen. Genug, um zu verschwinden. Elisabeth Knapp entschwindet damit aus unserem Sichtfeld. Oder fast. Denn ich, der ich diese Geschichte erzähle, kann sie dort im Wald noch stehen sehen. Der Morgen dämmert, das erste Licht fällt durch die Bäume, silbernen Speeren gleich. Sie wandert in ein anderes Leben hinein. Jetzt ist sie außer Sicht. Ich vermute, und hier betrete ich das Terrain der Spekulation, jenen gefährlichen Boden, auf dem der Historiker zum Romancier wird. Ich vermute, sie wird ein Dorf gefunden haben, vielleicht in Connecticut. Vielleicht in Rhode Island, weit genug von Groton entfernt, dass niemand ihren Namen kennt, dass niemand ihre Geschichte gehört hat. Sie wird ihr Empfehlungsschreiben vorgelegt haben. Die Dame, die Ihnen das hier vorlegt, ist eine gute Christin. Stellen Sie sie ein. Und der neue Arbeitgeber wird genickt haben, ohne zu wissen, dass diese Frau einmal am Abgrund stand und eine der wenigen war, die nicht sprangen. Was also verbindet diese beiden Geschichten? Was verbindet den Mönch in seiner Zelle mit der Magd im Wald, getrennt durch Jahrhunderte und Kontinente? Der Pakt. Beide standen vor derselben Wahl, die Seele zu verkaufen für das Unmögliche. Hermann wählte Ja und erhielt sein Buch. Elisabeth wählte Nein und erhielt ihre Besessenheit. Beide bezahlten einen Preis. Beide wurden gezeichnet. Beide blieben in der Geschichte erhalten. Hermann durch sein monumentales Werk, Elisabeth durch die Aufzeichnungen eines besorgten Reverends. Doch es gibt noch eine tiefere Verbindung, und die liegt in der Schrift selbst. Hermann produzierte den Codex Gigas, jenes kolossale Manuskript, das bis heute überlebt hat. Auf seiner letzten Seite prangt das Bild des Teufels, das einzige bekannte Selbstporträt Satans in der mittelalterlichen Literatur. Der Teufel ließ sich von Hermann abbilden, weil das Bild Macht bedeutet. Wer im Buch steht, existiert. Wer geschrieben wird, bleibt. Elisabeth hingegen reproduzierte unbewusst die Schrift des Teufels. In ihren Anfällen, wenn die fremde Stimme aus ihr sprach, kritzelte sie manchmal Zeichen auf den Boden oder in die Asche des Kamins. Reverend Willard dokumentierte auch diese Zeichen, bevor er sie wegwischte. Er erkannte darin keine bekannten Symbole. Die wenigen Gelehrten, denen er seine Skizzen zeigte, Professoren aus Harvard, Theologen aus Boston, erkannten Züge einer uralten Sprache, doch niemand konnte sie vollständig übersetzen. Dennoch haben wir so die Handschrift des Teufels bekommen, durch Elisabeths unwillkürliche Reproduktion in ihren besessenen Momenten. Und damit eine Kalligraphie seiner Klaue, die möglicherweise Züge des Amharischen trägt. Jene Sprache also, die äthiopische Christen für die Ursprache des Paradieses halten, die Sprache, die Adam und Eva sprachen, bevor sie den Garten verlassen mussten. Die Frage, welche Sprache im Paradies gesprochen wurde, beschäftigt Theologen seit Jahrhunderten. Augustinus spekulierte, es sei Hebräisch gewesen. Dante neigte zu einem Urlatein. Die äthiopische Tradition behauptet hingegen Amharisch. Doch all diese Spekulationen übersehen den entscheidenden Punkt. Im Paradies brauchte man keine Sprache, weil es noch keine Distanz gab zwischen Gedanke und Ausdruck, zwischen Intention und Verstehen. Die Sprache ist ein Produkt des Sturzes, nicht des Paradieses. In ihrer Reinform wird Amharisch noch immer in der Provinz Amhara in Äthiopien gesprochen, doch niemand dort weiß, dass ihre Sprache vielleicht einst die Zunge des Paradieses war. Die ursprüngliche Schlange, wenn wir dem biblischen Text folgen, und warum sollten wir nicht, war das klügste aller Tiere. Klugheit setzt Sprache voraus. Die Schlange konnte sprechen, lange bevor der Fluch sie zum Kriechen verurteilte. Sie war schön. Ihre Schuppen schimmerten wie Öl auf Wasser, wie jene irisierende Qualität, die wir mit dem Göttlichen assoziieren. Sie wickelte sich um den Ast des Baumes und sprach mit einer Stimme, die wie Musik klang. Nicht die Musik der Engel, nein, die Musik der Verführung, die uns daran erinnert, dass das Schöne und das Gefährliche oft identisch sind. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, antwortete Eva. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Man beachte hier eine interessante Ergänzung. Im ursprünglichen Verbot in Genesis 2,17 sagt Gott nur, du sollst nicht davon essen. Eva fügt hinzu, rühret sie auch nicht an. Diese Verschärfung des Verbots ist eine menschliche Interpretation, eine Sicherheitsmaßnahme. Doch indem sie das Verbot verschärft, macht Eva es auch fragwürdiger. Wenn Gott sagte, esset nicht, warum dann auch berühret nicht? Die Übertreibung des Verbots ist der erste Schritt zu seiner Infragestellung. Man beachte die rhetorische Struktur dieser Verführung. Die Schlange widerspricht nicht der Tatsache des Verbots, sondern dessen Begründung. Sie sagt nicht, es gibt kein Verbot. Sie sagt, das Verbot ist unbegründet. Sie verschiebt die Frage von der Autorität des Verbietenden zur Logik des Verbots selbst. Es ist eine brillante Strategie, die alle späteren Verführungen präfiguriert. Man greift nicht die Macht an, sondern die Rationalität der Macht. Eva betrachtete die Frucht. Wie oft war sie schon daran vorbeigelaufen, Tag für Tag, und hatte sich gefragt, was wäre, wenn? Jene konjunktivische Frage, die der Ursprung aller Philosophie ist, aller Wissenschaft, aller Kunst und aller Sünden. Der Konjunktiv ist die grammatische Form der Überschreitung. Sie griff nach der Frucht, ihre Finger umschlossen die glatte Haut. Vielleicht war die Frucht selbst lebendig, ein Ding, das zwischen Pflanze und Wesen oszillierte, zwischen Objekt und Subjekt. Sie biss hinein. Der Geschmack war, wie soll ich ihn beschreiben? Die Überlieferung schweigt darüber. Doch wir können spekulieren. Süß, vermutlich. Doch auch gleichzeitig bitter. Und scharf. Und salzig. Alle Geschmäcker zugleich. Als hätte die Frucht die gesamte Palette menschlicher Erfahrung kondensiert. Sie schmeckte nach Wissen, nach Verlust, nach Bewusstsein. Nach jenem unumkehrbaren Moment, in dem die Unschuld endet und die Geschichte beginnt. Und in diesem Moment, in dem Moment, als der Saft der Frucht ihre Zunge berührte, veränderte sich etwas. Die Welt war nicht mehr dieselbe, oder war es Eva, die nicht mehr dieselbe war. Die Bäume sahen anders aus, der Himmel hatte eine andere Farbe, und als sie an sich selbst herabblickte, bemerkte sie zum ersten Mal, dass sie nackt war. Nicht, dass sie vorher bekleidet gewesen wäre, aber vorher gab es keine Kategorie von nackt oder bekleidet. Es gab nur Sein. Doch jetzt gab es Bewusstsein. Und mit dem Bewusstsein kam die Scham. Und doch aß sie. Wie Hermann schrieb, wie Elisabeth zögerte und sich weigerte. Der Teufel bietet immer dasselbe an. Die Überschreitung der Grenze, das Unmögliche, die Freiheit. Was er verschweigt, ist, dass jede Freiheit ihren Preis hat. Und dass der Preis meistens erst später sichtbar wird, wenn die Tinte schon getrocknet ist oder das Blut schon geflossen ist oder die Frucht schon geschluckt wurde. Aber manchmal, nur manchmal, gibt es einen Moment der Weigerung. Elisabeth ließ das Messer fallen. Hermann schrieb zwar das Buch, doch er überlebte in seiner Zelle und bereute bis zum Tod. Und Eva? Eva aß die Frucht, gewiss, doch ihre Nachkommen lernten, Nein zu sagen. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Versuchungen und Verweigerungen, von Pakten und Vertragsbrüchen, von Fällen und Aufstiegen. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben, dass wir im letzten Moment innehalten können, dass wir, wenn der Teufel uns seinen Vertrag reicht, sagen können, nein, nicht heute, nicht von mir. Doch diese Hoffnung ist ambivalent. Denn wäre es wirklich besser gewesen, wenn Eva nicht gegessen hätte? Dann gäbe es kein Wissen, kein Bewusstsein, keine Geschichte. Wir wären immer noch im Garten, nackt und unwissend, wie Tiere. Die Sünde, wenn wir sie so nennen wollen, war auch der Beginn der Menschheit. Der Fall war ein Aufstieg. Das Paradies war ein Gefängnis, dessen Gitter wir nicht sehen konnten, weil wir nicht wussten, was Freiheit bedeutet. Hermann schrieb den Codex Gigas und das Buch überlebte Jahrhunderte. Es liegt heute in der Königlichen Bibliothek in Stockholm als ein Monument menschlicher Unmöglichkeit. Elisabeth Knapp verschwand in der Anonymität eines anderen Dorfes, eines anderen Lebens. Vielleicht heiratete sie, vielleicht bekam sie Kinder, vielleicht erzählte sie ihnen nie, was in Groton geschah. Oder vielleicht erzählte sie es doch in jenen späten Nachtstunden, wenn die Kinder schon schliefen und sie allein vor dem Feuer saß und in die Flammen starrte und sich fragte, was wäre gewesen, wenn ich unterschrieben hätte? Und Eva? Eva verließ den Garten mit Adam an ihrer Seite. Und sie gebar Kinder und diese Kinder töteten einander, denn das ist die Logik der Geschichte. Jede Freiheit bringt auch Gewalt hervor, jedes Wissen auch Irrtum, jede Liebe auch Hass. Doch sie lebten außerhalb des Gartens, in einer Welt, die nicht mehr perfekt war, aber dafür real.
Das ist ein starkes Stück, du.